Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist in der Nähe von Berlin passiert, bei Potsdam. Und ich fand sie sehr interessant, wie Gott mit einfachen Mitteln helfen kann. Bisschen Schnee, bisschen Wind, schon war das Haus verschwunden, dann Sonnenschein, Schnee wieder verschwunden. Gott kann uns helfen. Und so zu Beginn wollen wir den Text lesen, 2. Könige 6. Wir werden sie gleich anhören. Sag mal nochmal, wo das steht, ne?
Werden mit Blindheit geschlagen.
Wiederhol nochmal.
Ich lese jetzt 2. Könige 6, 8 bis 23. Syrer werden mit Blindheit geschlagen. Der König von Syrien führte einen Krieg gegen Israel und beriet sich mit seinen Knechten und sagte: Wir wollen uns lagern, da und da. Aber der Mann Gottes sandte zum König Israels und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an dem Ort vorüberziehst, denn die Syrer lagern dort. So sandte der König Israels ihn an den Ort, dem ihn der Mann Gottes gesagt und von dem er gewarnt hatte, und war dort auf der Hut, und er tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Syrien voller Unmut darüber, und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht mitteilen, wer von den unseren hält es mit dem König Israels? Da sagte einer seiner Knechte: Nein, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagte alles dem König Israels, was du in deinem Schlafzimmer redest. Er sagte: So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Sie zeigten es ihm an und sagten: Sieh, er ist in Dothan. Da sandte er Rosse und Wagen und eine große Heermacht hin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus. Und siehe, da lag eine Heeresmacht mit Rossen und Wagen um die Stadt. Da sagt sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sagte: Fürchte dich nicht, denn die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah, und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Als sie zu ihm hingaben, betete Elisa: Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Er führt sie nach Samaria. Als sie nach Samaria kamen, sagte Elisa: Herr, öffne ihnen die Augen und lasse sie sehen. Der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen, und sie sahen, da waren sie mitten in Samaria. Als der König Israels sie sah, sagte er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sagte: Du sollst nicht töten. Tötest du den, die du mit Schwertern und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken, und lasse sie zu ihrem Herzen ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, entließ er sie, damit sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Syrer nicht mehr ins Land Israel.
Dankeschön. Also unser Text für die Predigt steht im 2. Könige, Kapitel 6, und dort die Verse ab Vers 8. Wir lesen zunächst mal am Anfang: Es gab Krieg gegen Israel. Gibt es auch heute noch Krieg gegen Israel? Wer ist das Volk Israel heute? Was denkt ihr? Ist das Volk Israel heute da in Palästina, das Volk Gottes? Ich denke, das Volk Israel ist das Volk heutzutage, das Jesus nachfolgt. Die gehören also zum Volk Israel dazu. Und wir erleben auch heute Krieg gegen Israel, das heißt Krieg gegen die Gemeinde Gottes. Aber Krieg ist ja nichts Neues. Es gab ja schon den Ersten Weltkrieg. Wo gab es den Ersten Weltkrieg? Wo begann der Erste Weltkrieg? Ich höre. Im Himmel. Und da ging es um den Thron Gottes. Es war am Thron Gottes und um den Thron Gottes. Im Heiligtum, am Allerheiligsten, wo der Thron Gottes steht. Da ist der Krieg, der im Himmel stattfindet. Und dieser Krieg, der im Himmel stattgefunden hatte, wird auf Erde weiter fortgeführt. Wir wissen heute, wie viele Krieger es überall gibt, ganz praktisch. Und es heißt dort in Vers 8, 2. Könige 6, Vers 8, der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten. Das heißt, für mich heißt es hier ganz praktisch, Satan möchte Israel kaputt machen und Satan wollte damals das Volk Israel, das praktische politische Volk Israel kaputt machen, will auch heute das Volk Gottes kaputt machen. Und Satan berät sich oft mit seinen Knechten, um der Gemeinde, dem Volk Gottes, dem Volk Israel zu schaden. Er möchte auch uns heute schaden. Wie reagieren wir denn darauf? Lassen wir uns von Satan gern verführen, zum Beispiel. Dann geht es noch weiter. Er berät sich bei den Obersten und sprach, wir wollen da und dort einen Hinterhalt legen. Was ist denn eigentlich ein Hinterhalt? Ein Hinterhalt ist zumindest nichts Ehrenvolles. Bemerkt man einen Hinterhalt sofort? Seht ihr einen Hinterhalt? Merkt er nicht sofort, wird er merken. Zum Beispiel Vögel. Wie fängt man den Vögel an? Könnt ihr hinterherfliegen, um die Vögel zu fangen? Man legt Futter auf dem Boden aus und spannt ein Netz drüber. Und die Vögel sehen, kommen von oben an und sehen, oh, da ist Futter, fliegen runter und picken das Futter auf. Sie können das Futter auch fressen. Da wollen sie wegfliegen und ihre Krallen haben sich in dem Netz verfangen und können die Vögel fangen. Oder ich habe früher mal gesehen, wenn man Löwen fängt, das fand ich so fantastisch, als Kind im Fernsehen haben sie gezeigt, wie fängt man Löwen ein. Man nimmt einfach eine Ziege, bindet die Ziege an einem Baum fest, dass sie nicht ausreißen kann. Um den Baum herum macht man so ein bisschen Gestrüpp, dass man nur von vorne ran kann an diese Ziege. Was ist vor der Ziege, wenn wir Löwen fangen wollen? Ein Käfig? Nö, sagt der Löwe. Eine tiefe Grube gebastelt. Richtig tiefes Loch wird gebuddelt. Und über das Loch werden dann Äste gelegt. Und auf die Äste kommt dann Laub drauf. Und wenn er dann so durch den Wald so läuft, stellt er fest, alles ist Laub, Laub, Laub. Er merkt gar nicht, dass dort ein Loch ist. Und der Löwe hört die Ziege meckern. Mäh, mäh. Denkt, oh, mein Frühstück ist da, schon fertig. Macht sich auf den Weg. Und kurz bevor sie auf das Ziel losgehen, da gehen sie dann richtig runter und springen mit aller Gemacht, mit aller Gewalt, jung, hoch und auf das Opfer drauf. So kommt der Löwe an, schaut sich rum, keiner da, geht rüber, ach, da ist die Ziege, fantastisch. Er geht vorwärts langsam und dann jump, jump, immer schneller und dann springt er, wenn er abspringen möchte. Was passiert dann? Der Boden gibt nach und er ist gefangen, kommt nicht mehr raus aus der Grube. Also ein Hindernis ist nicht auffällig und derjenige, der das Hindernis baut, muss auch schlau sein. Satan ist für mich auch so ein Mensch, der so Hinterhalt für uns legt. Was könnte denn für uns so ein Hinterhalt sein? Zum Beispiel den 10 Geboten werden wir darauf hingewiesen. Kennt ihr das 10. Gebot? Wie heißt das 10. Gebot? Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren. Und dann werden konkrete Dinge aufgeführt des täglichen Lebens. Nicht begehren auf das Haus des Nächsten. Damals wie heute, Häuser sind Statussymbole. Jeder Architekt weiß das. Und wie viele Leute sind dann neidisch auf das Haus des Anderen, das sie haben. Oder auf den Ehepartner des Anderen. Oder wenn man Firmen hat, auf den Mitarbeiter des Anderen. Rind und Esel sind dann Synonyme für Auto, Kleidung, Karriere und so weiter. Ne? Aber auch im persönlichen Leben wird uns viel Ablenkung geboten, womit wir uns allein beschäftigen können, ohne dass jemand es mitbekommt. Zum Beispiel werden wir auch verlockt durch Fernsehen, DVD, Filme und heutzutage mit Internetangebote jeglicher Art, Facebook und so und ähnliche Kommunikationsportale. Und warum sollen solche Sachen eigentlich ein Hinterhalt sein? Weil sie uns ja heimlich von Jesus wegführen. Was war das Ziel des Königs von Aram? Das heißt, wir wollen da einen Hinterhalt legen. Und das Ziel des Königs von Aram war ja, er wollte den König von Israel töten und dann das Land eben erobern. Und wir stellen fest, dass Jesus auch eine Geschichte erzählt von Weingärtnern, die einen Weingarten bepflanzen sollten, bearbeiten sollten als Parabel. Und diese Weingärtner haben gesagt, als der König Boden sandte, die wurden geschlagen und sonst was, da hat er seinen. Wir sind ja von Gott aus gesehen alle Königskinder. Und als Königskinder sind wir Erben des Königreiches, was Jesus uns anbietet, das neue Jerusalem, das Paradies. Und das Ziel Satans ist es ja, unser Vertrauen zu Gott zu töten, beziehungsweise unser Glaubensleben nicht zuzulassen oder unser Glaubensleben zu zerstören. Und der beste Hinterhalt, den uns legen kann dafür, ist uns Zeit zu rauben. Wir sitzen ja gerade heute hier, haben uns Zeit genommen. Wir sind im Tempel der Zeit, den Gott geschaffen hat. Jeder siebte Tag ist der Tempel Gottes, Zeittempel Gottes, wo wir uns versammeln sollen, um mit ihm zu reden, von ihm in Kontakt zu treten. Und Zeit, wenn uns Zeit geraubt wird, hättet ihr morgen auch sagen können, statt zum Gottesdienst gehe ich lieber einkaufen. Statt zum Gottesdienst gehe ich doch lieber einen Film anschauen oder was anderes zu machen. Also Zeit rauben ist etwas, was Satan uns gerne machen möchte. Und zwar werdet ihr merken, wenn ihr Zeit mit der Bibel verbringen wollt, fangt ihr gerade an, Bibel zu lesen, dann fällt euch plötzlich ein, ich muss ja das tun, das tun, das tun, das tun, das tun. Werdet ihr richtig abgelenkt. Oder wenn ihr Zeit zum Beten haben wollt, werdet ihr feststellen, wie schnell euch Sachen einfallen, wenn ihr zur Ruhe kommt, was ihr noch vorher tun müsst, bevor ihr beten wollt. Oder Zeit, was Gutes zu tun. Oder Kinder haben oft keine Zeit, sie könnten der Mutter im Haushalt helfen. Oder einen bedürftigen Nachbarn besuchen oder etwas Notwendiges reparieren. Aber stattdessen sitzt man lieber am Computer und du die neuesten Filme runterladen oder den Dauerrekord im Chatten aufstellen. Und wer sich hier Zeit rauben lässt, ist schon in die Falle getappt, die Satan uns stellt. Das heißt aber dann dort in Vers 9, dass Gott weiß, wie das geht. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel. Also da gibt es aber bei diesen Sachen da, bei diesem Krieg, einen Mann, der von Gott gesandt wird. Das heißt, Gott ließ den König von Israel nicht allein und Gott lässt auch uns nicht allein. Und Jesus hat uns auch versprochen, einen Tröster zu senden, nach Apostelgeschichte 1, Vers 8, Johannes 16, Vers 7. Aber auch schon im Alten Testament, Jesaja 26, Vers 3, steht drin, dass Gott auch schon damals seinen Geist gesandt hat. Da sagt er, vielleicht werden sie hören und jeder von seinem bösen Weg umkehren. Und dann werde ich mich des Unheils gereuen lassen, das ich gedenke, ihnen zu tun, wegen der Bosheit ihrer Taten. Und dieser Mann Gottes geht zum König von Israel und warnt ihn. Und was sagt er ihm? Hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. Gott warnt also den König, dass er an bestimmte Orte nicht hingehen soll. Und er warnt auch uns, dass wir bestimmte Orte meiden sollen. Das gilt einerseits für Jugendliche, die viel ausprobieren wollen, dass sie Orte meiden sollen, aber andererseits auch für Ältere. Was könnten das so für Orte sein, vor denen uns so ein Prophet warnt? Das sind eigentlich ganz klar Treffpunkte, wo Verführung lauert. Ob es Diskotheken sind oder Kino, ist die eine Seite. Aber auch, wenn wir zu Hause sind, gibt es Treffpunkte, wo Verführung lauern kann. Bestimmte Internetseiten im Laptop oder im Handy. Oder auch bei der Predigt dann im Handy rausholen, dann tipp mal schauen, was da läuft. Ja. Bis hin zu Fernsehserien und mit ihren sensuellen Angeboten, die es so jeden Tag gibt. Und dann heißt es Vers 10, so sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt hatte, vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut. Und es geschah nicht nur einmal oder nur zweimal. Das heißt, Gott warnt uns für bestimmte Orte und der König hat hingesandt. Das heißt mit anderen Worten, wir können auch überprüfen, ob die Warnungen, die Gott uns sendet, korrekt sind. Und wie können wir das sehen? Jesus sagt uns ganz klar, schaut euch die Sachen an und schaut an, welche Früchte rauskommen. Und an ihren Früchten sollt ihr erkennen, ob das gut oder schlecht ist. Und Gott hat einen Verstand gegeben, den wir einsetzen sollen. Und wir sollen auch wirklich prüfen, was ist richtig, was ist falsch und auch eine Unterscheidung treffen. Gott sagte, ich bin heilig, ihr solltet auch heilig sein. Und es nützt uns ja nichts, wenn wir das Wort der Bibel hören, aber es nicht anwenden. Ich denke, erst durch die Anwendung im Alltag wird dieses Wort für uns wirklich zu einem wertvollen, goldenen Schatz, wo wir uns jetzt, hier können wir uns jetzt dranhängen. Jesaja 55, Vers 7 sagt uns der Prophet Jesaja, von Gott gewarnt an uns, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Wir sollen also die bösen Gedanken verlassen. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn Gott ist reich an Vergebung. Also, wenn wir so die 10 Gebote im Alltag beherzigen, die Gott uns so gibt, dann werden wir merken, dass wir, wenn wir es wirklich machen, dass wir ruhiger und gelassener werden. Wenn wir nicht lügen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht neidisch sind, leben wir etwas gelassener und freudiger und gemütlicher als andere Menschen, die das nicht haben. Denn wir haben ja Frieden im Herzen, Frieden mit uns selbst und automatisch damit auch Frieden mit unserer Umgebung. Und Vers 10 heißt ja noch, das geschah nicht nur ein- oder zweimal. Das heißt, der Gottesgeist begleitet uns und warnt uns täglich bei unseren Entscheidungen. Er wird uns immer wieder neu sagen, das ist der Weg, den geht, das ist der falsche Weg, das ist der richtige Weg, geht weiter. Jesaja 48, Vers 17 heißt es, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Also Gott sagt uns wirklich in seinem Wort eine Verheißung. Ich bin der Erlöser, ich bin der Herr, der dich lehrt zu deinem Nutzen und der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Also wir können also lernen, auf den Geist Gottes zu hören. Aber im Ärger, wenn wir das machen, gibt es Ärger. Denn Vers 10 heißt es ja dann, so sandte denn, Vers 11 ist es, da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber. Wir merken, der König wurde irgendwie sauer, wurde wütend. Also wenn wir lernen, täglich, im Alltag, bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, auf Gottes Wort zu hören, dann gibt es jemanden, der zornig ist auf uns. Und das ist Satan. Psalm 1 heißt es ja dann, Psalm 1, Vers 1, kennt ihr vielleicht auswendig, ja? Glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt im Kreis, wo die Spötter sitzen. Also Spott möchte Gott auf gar keinen Fall, dass wir es haben. Oder Psalm 37, ein sehr schöner Psalm, könnt ihr da mal durchlesen. Ich lese mal von Psalm 37, die Verse 12, 5 und 7. Der Gottlose, der sich dann ärgert, droht dem Gerechten und knirscht mit den Zähnen wider ihn. Aber der Herr lacht seiner, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Und Vers 5 heißt es dann, Psalm 37, befiehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Und Vers 7, sehr schöne Verheißung, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, denen es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Also wenn wir das lernen, dem Herrn seine Wege zu befehlen, stille auf zu sein, auf ihn zu warten, da haben wir weniger Ärger, weniger Ängste, weniger Sorgen. Das hilft uns auch gleich wieder vor Depressionen. Und Vers 11 heißt es, und er rief seine Obersten, der König, und sprach zu ihnen, wollt ihr mir nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König treibt? Wer ist der Spion, der alles das sagt, was wir hier machen? Meine ganzen Hinterhalte, die ich sorgfältig ausdenke, funktionieren doch alle nicht. Also unsere Umgebung merkt relativ schnell, wessen Geisteskinder wir sind. Und Jesus sagt ja auch, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt, wenn ihr auf mich hört. Und eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir brauchen nicht rum zu missionieren, wir brauchen bloß das Wort Gottes auszuleben im täglichen Leben. Die Leute werden es merken. Und Satan merkt ja auch, wenn wir mit Gott gehen. Also wenn wir morgens und abends unsere Andacht machen, wenn wir regelmäßig um Schutz bitten und ihn beten, dass er uns hilft. Und wenn wir unsere Gedanken nicht so in Frustrationen oder in Ärger abgleiten lassen, dann ärgern wir uns nicht, sondern Satan ärgert sich dann. In Vers 12 heißt es dann, da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, der ist doch dieser Prophet Elisa bei denen in Israel drüben. Und dieser Prophet Elisa, der teilt dem König die Worte mit, die du dir in deinem Schlafzimmer redest und denkst. Und das finde ich eine fantastische Aussage hier. Das ist interessant. Also das heißt mit anderen Worten, Jesus weiß alles. Er weiß auch die Pläne Satans. Und auch wenn Jesus als Mensch war auf dieser Erde, hat Satan ihm die Welt angeboten, als sei er der Herr. Aber in Wirklichkeit ist Gott der Herr. Denn Gott kennt die Wege Satans, kennt auch seine Gedanken. Und damit besitzt Satan keine absolute Macht. Und sein Reich ist auf Lüge aufgebaut. Und Jesus sagt auch, er ist der Vater der Lüge. Aber Jesus kennt auch unser Herz. Und er weiß auch ganz genau, was wir meinen, was wir denken, warum wir so und so handeln, warum wir so und so nicht handeln. Und deshalb sollten wir eigentlich lernen, unseren Tag immer mit Jesus zu beginnen, dass wir morgens erstmal unser Leben Gott übergeben. Und der König von Aram hat dann gesagt, da ist ein Prophet dort, ein Mann, und er sagt ihm alles, was ich hier tue. Ach, schaut mal nach, wo der ist. Geht hin und seht, wo er ist. Und dann, wenn ich weiß, dann werde ich hinsenden und werde ihn holen lassen. Den hole ich mir mal, den knüpfe ich mir mal vor. Und dann wurde ihm plötzlich berichtet, König, wir wissen, wo er ist. Der Elisa, der ist in Dothan. Und dann sendet er seine Engel hin und versucht uns davon abzuhalten. Die auch jetzt so. Und wenn er uns ablenken kann, hat er schon zur Hälfte gewonnen. In Vers 14, sandte der König, heißt es dann, da sandte der König hin, ich habe gedacht, da sind 5, 6 Leute hin, aber da sandte der König hin, Pferde und Kriegswagen und ein starkes Heer. Weil der König von Aram wusste, der Mann ist zwar alleine, und sie kamen dann auch, und sie kamen, wann kamen sie? Die kamen heimlich, bei Nacht, und umringten die Stadt. Wir merken, wenn Gott uns hilft und wir zu ihm kommen, dann sendet Satan auch seine Armeen aus. Und er sendet seine Armeen aus, um einen einzigen Gläubigen zu entmutigen und von seinem Werk abzuhalten. Er möchte uns sagen, lies doch nicht die Bibel, hör auf, Andacht zu machen, hör auf zu beten. Und so wie Elisa sind auch wir umgeben von den Agenten Satans. Und heutzutage in der Werbung zum Beispiel, da gibt es einen ganz großen Kampf um einen wertvollen Punkt unserer Persönlichkeit. Worum kämpft mit Milliardenbeträgen die Werbung quer durch? Jegliche Art von Werbung. Die kämpft um einen einzigen Punkt, und zwar um der Punkt nennt sich Aufmerksamkeit. Und ist schon so weit, dass wir mittlerweile, wenn er so eine Handy-App runterladet, eine Application für, nehmen wir mal Mediamarkt, haben sie letztens gebracht, wenn du Mediamarkt runterlädst und dann hast du es in deinem Handy drinne, dann gehst du von mir aus von hier nach Köln oder nach München oder nach Stuttgart und immer wenn der näher vom Mediamarkt vorbeikommt, läutet euer Telefon, kommt drauf, ling, 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 Mediamarkt, Sonderangebot, Lautsprecher für 5 €, nur heute, nur für dich, komm hier rein, komm, kauf das. Sie kämpfen wirklich mit allen Mitteln um diesen Punkt der Aufmerksamkeit. Licht, Musik, laute Stimme und so weiter, ne? Wird ein echter Kampf gekämpft, damit wir abgelenkt sind. Da gibt es auch einige Leute, die sagen von mir aus, Lektion, langweilig. Oder Eltern behaupten auch, der Gottesdienst ist zu kopflastig für die Kinder oder so etwas. Oder Kinder und Jugendlichen können nicht so lange ruhig sitzen. Ich habe schon mal Predigten gehört, ein Prediger gesagt, ja, Predigt kann nicht länger als 15 Minuten dauern. Wurde mir auch schon gesagt, zu einer anderen Gemeinde, kannst du zu uns kommen, Predigt zu halten? Aber denk gleich, 15 Minuten, langstens 20 Minuten. Ja, warum? Ja, länger wie 15 Minuten kann da kein Mensch zuhorchen. Aber parallel kann ich euch sagen, die gleichen Menschen, die gleichen Leute, sage ich euch, die das erzählen, die können sich einen Film anschauen, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, die jetzigen Filme 2 bis 3 Stunden, und ihr könnt euch hinterher plötzlich erzählen, nach 15 Minuten ist das passiert, nach 60 Minuten das passiert, nach 90 Minuten hat der Angebetete seinen Angebeteten den Kuss gegeben, und am Schluss ist noch das und das ausgegangen. Plötzlich könnt ihr euch 120 Minuten erzählen und erzählen euch so vorher, Predigt nicht länger als 15 Minuten. Das geht nicht. Also, ich denke, wir sind da umringt bei Nacht. Und Jesus, als er gefangen genommen wurde, fand ich auch interessant. Er wurde nicht tagsüber gefangen genommen. Er wurde nachts gefangen genommen, als es dunkel war. Da kamen sie gleich mit Kriegswagen, so wie bei Elisa hier. Die Soldaten waren dabei, die römischen Soldaten waren dabei, die Soldaten von dem Hohen Priester waren dabei, die Hohen Priester und die Schriftgelehrten, alle waren dabei bei der Nacht. Und Jesus sagt dann in Lukas 22, Vers 53 diesen interessanten Satz: Als ich täglich bei euch war, tagsüber im Tempel, da habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber jetzt, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis, die wirklich im Finstern wirkt. Man wird auch feststellen, die meisten Einbrüche und sonstige Sachen geschehen nicht tagsüber. Das sind 90% immer nachts, im Dunkeln, im Finstern. Die Macht der Finsternis. Und dann Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Bis da drüben Flachdächer. In Israel geht die Sonne schnell unter, geht schnell auf. Gegen 6 Uhr morgens wird es gewesen sein. Und er schaut auf dem Dach oben raus. Und siehe, da lagen Rosse und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: oh weh, mein Herr, oh weh, was sollen wir nun tun? Er sah plötzlich Realitäten. Er sah die Realität, eine ganze Armee ist da. Und dem Diener war sofort klar: Die kommen nicht, um die Stadt zu erobern. Die kommen wegen meinem Chef. Und ich denke, dass wir viele im täglichen Leben, im Alltag, haben oft viele Realitäten, die uns umgeben. Wir erkennen manchmal, das ist unmöglich, dann so und so zu handeln. Zum Beispiel war ich vor zum Simbabwe und Bruder Farag, der das Waisenhaus erleidet, hat gesagt: Ich möchte für meine Waisenkinder eine Schule hier am Ort bauen. Und haben die Leute von der Gemeinde zu ihm gesagt: Was willst du machen? Eine Schule bei dir im Waisenhaus? Wie willst du das machen? Da hat er kein Geld. Und er hat gesagt: Ich lege das Gott vor und bete darum. Und er wusste genau, 2 Gruppen aus den USA hatten ihm vorher zugesagt, die wollen dich unterstützen. Dann rief er die erste Gruppe an und sagte: Oh, was, jetzt sollen sie kommen? Nee, können wir nicht kommen. Er rief die zweite Gruppe an: Was, wir sollen jetzt nach Simbabwe kommen? Geht nicht. Und in dieser Zeit, das wird Gott wieder vorgelegt, plötzlich kriegt er einen Anruf aus Deutschland von Stan Sedelbauer aus Nürnberg, dem Architekten. Stan hat ihn gefragt: Sag mal, Bruder Farag, ich habe eine Gruppe hier zum Arbeiten. Kannst du ganze Leute gebrauchen, die dich helfen könnten? Und der: Oh ja, fantastisch, genau der richtige Punkt. Und dann gingen wir eben runter mit Malern, Installateuren, Schreinern und all möglichen Leute. Gingen da runter, habe ich letztens ein paar Bilder schon mal gezeigt. Und es ging 3 Wochen vor Schulbeginn, kam die Gruppe runter und hat dann angefangen, das Ganze umzubauen. Und das Ganze war dann 2 Tage vor Schulbeginn, war alles zu Ende. Und darüber hinaus hatten die anderen noch gesagt, und er hat gesagt: Ich will die Schule so groß machen, dass genügend Schüler herkommen können, dass auch die Leute aus der Stadt ihre Schüler ins Waisenhaus schicken können. Aber wir müssen wissen, Simbabwe, Waisenkinder sind nicht sehr gut angesehen. Wenn es ein Waisenjunge heiraten möchte und keine Sippschaft hinter sich hat, dann ist er ein Niemand, egal was er ist. Und die Waisenkinder gingen in die staatlichen Schulen vorher und die wurden oft sehr verachtet und zusammengeschlagen und verspottet und so. Darum hat er gesagt: Ich möchte meine eigene Schule machen. Und die Leute aus der Gemeinde haben gesagt: Wie, deine eigene Schule und die Leute von außen einladen? Unmöglich. Die Realität, sagt er, gar keine Chance. Und die Folge war, er hatte 200 Schüler, die von Stadt, von Harare, in seine Schule kommen wollen und musste jede Menge Leute absagen, die alle ihre Kinder auf diese Schule schicken wollten. Ich fand es interessant, dass die Realitäten gegen die Schule sprachen, aber im Glauben ging er voran und ist belohnt worden. Und durch diese Schüler von außen, die bezahlen es auch die Lehrer. Die Lehrer, die bezahlt Monat für Monat, die kann jetzt bezahlen mit dem Schulgeld, die kriegen doppelt so viel Gehalt wie die staatlichen Lehrer. Und sind alles adventistische Lehrer, die er genommen hatte, damit die Kinder richtig gut erzogen werden. Und ich habe mich sehr imponiert, dieses im Vertrauen auf Gott zu handeln. Und wir sehen auch in Vers 16, der Elisa sagte aber zu einem Diener: Weißt du, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als wie die bei denen sind. Und in der Bibel haben wir einen Vers drin, das sollte ich mal unterstreichen und dick unterstreichen. Eine Verheißung von Gott, die steht in Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Jesaja 41, Vers 10, da verheißt Gott eine sehr schöne Verheißung und er steht zu seiner Verheißung und Gott steht dazu. Er sagt dort in Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit meiner Rechten, mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Also Gott sagt, wenn wir uns auf ihn verlassen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Er ist mit uns, keine Angst zu haben, denn er ist unser Gott. Er stärkt uns, er hilft uns. Und der Elisa, merken wir, hat dann einfach gesagt, lieber Gott, pass mal auf, tu mal meinem Diener hier seine Augen öffnen, dass er die Realitäten sieht, die ich sehe. Und er betete, öffne seine Augen und dass er sieht, da öffnet der Herr dem Diener die Augen und er sah, was hat er gesehen? Und siehe, der ganze Berg, wovor die Soldaten waren, außen waren noch viel mehr, war voll feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und das ist eine Erfahrung, die auch gläubige Menschen machen können. Ein Beispiel aus Südafrika, da war ein junger Mann, ein BE, ein Schwarzer, ging in so diese Vorortstädte wie Soweto und sowas, Johannesburg da unten, seine Bücher zu verkaufen. Und wie er so unterwegs war, kommen auch so ein paar Rowdies, die richten das mit, die fingen an, ihn zu verspotten. Und plötzlich hat die jugendliche Bande ihn umringt und hat ihn da angemacht und ihn verachtet und losgelegt und diskutiert, wie Jugendliche eben so sind. Die Leute dort, die vorbeigingen, blieben alle stehen und plötzlich war eine riesen Menschentraube da und die schauten zu, wie dieser BE mit seiner Tasche und seinen Büchern da sagte, ich verkaufe ja Bücher für Gott, den Glauben und so, und die haben über den Glauben gespottet. Und plötzlich sagte einer der Jugendlichen, ha, jetzt machen wir Spaß mit dir. Ich weiß was, wir nehmen die Autoreifen, die drüben im Eck sind, sind sie hingegangen, haben Autoreifen geholt, wir nehmen die Autoreifen, stülpen sie da drüber und jetzt zünden wir die Reifen an. Das wird ein Spaß werden. Und dann sind auch gleich ein paar Jugendliche los, haben die Autoreifen geholt und die Menschenmenge, die da war, blieb außen stehen, nichts gesagt. Und dieser BE stand jetzt dort und was soll ich jetzt tun? Und dann fing er eben an zu beten und wartete ab, was ihm passiert. Und plötzlich kam aus der Gruppe heraus ein Schwarzer an, sehr muskulös, voll ein Modellathlet, kann man sagen, Kopf größer wie die anderen. Er kam, die Leute machten plötzlich Platz für ihn. Er stand vor den Jugendlichen, was wollt ihr hier machen? Lasst ihn in Ruhe, haut ab. Und die haben ihn angeschaut, es war eine ganze Gruppe gewesen, aber sie wussten, mit diesen Modellathleten, seinen Muskeln, wie er ausschaut, den Kopf größer wie die anderen und voll durchtrainiert, mit dem lassen wir uns lieber nicht ein. Der will ich nicht der Erste sein, der einen Schlag von ihm abkriegt. Und die Gruppe verzog sich und die Menschenmenge merkte, oh, gibt's nichts, verzog sich auch. Und der BE stand jetzt da und erstmal schaute sich so um, keiner mehr da, dreht sich rum, will sich bei seinem Helfer bedanken und der Helfer ist verschwunden gewesen. Es bewegt sich immer diese Geschichte. Und der Helfer war verschwunden. Da war dem Jugendlichen plötzlich klar, er hat jetzt hier seinen Schutzengel kennengelernt. Wir haben gerade in Jesaja 41, Vers 10 gelesen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner Rechten, meiner Gerechtigkeit. Und dann, frühmorgens gegen 6 Uhr, müsst ihr vorstellen, dann, die Soldaten kommen runter, die Offiziere voran, die werden sich gedacht haben, so arrogant, wie sie eben waren, so einen kleinen Israeli da, den nehmen wir so nebenbei mit und gehen auf den Elisa drauf zu. Und sie kamen zu ihm herab, heißt es Vers 18, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlage doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach den Worten des Elisa. Diese Blindheit, das war keine echte Blindheit, dass sie blind waren und keinen sehen konnten, sich festhalten mussten. Ich denke, das war eine atheistische Blindheit. So wie auch die Engel bei Lot die Leute mit Blindheit schlugen, es war eine atheistische Blindheit. Das heißt, sie kam arrogant mit ihrer Armee runter. Sie waren sich sicher, den können wir festnehmen, so nebenbei, den packen wir so und packen den mit. Und auch Jesus sagt uns selbst, dass Menschen blind sein können, obwohl sie sehen. So bei Matthäus 13, Vers 15 sagt er, zu überbestimmten Menschen, denn das Herz dieses Volks ist dick geworden, mit den Ohren haben sie schwer gehört, ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also Jesus war auch klar, sagt auch zu den Pharisäern, mit offenen Augen seht ihr nichts. Mit hörenden Ohren hört ihr nichts. Und so kam diese Armee runter. Sie sah den Elisa, aber sie sah im Prinzip sah sie nichts. Und ich habe einen Arzt kennengelernt, der ist mit einer Argentinierin verheiratet. Der war in Argentinien gewesen, vor über 30 Jahren. Und war dann Leiter eines kleinen Krankenhauses. Und das Krankenhaus ist im Norden Argentiniens, in der Nähe von Iguazú. Und Iguazú sind die schönsten Wasserfälle der Welt. Und da oben im Norden Argentiniens, mitten im Urwald, kann man sagen, diesen Savanne da, es gibt viele kleine Städte und da haben wir unser, ein kleines Krankenhaus dort. Und er als Chirurg war sozusagen Chefarzt dieses kleinen Krankenhauses. Und damals vor 30 Jahren gab es ja Bürgerkrieg in Argentinien und viele junge Leute sind diesen Revolutionären hingegangen, bekamen dann ihre Pistolen, ihre Maschinengewehre, ihre Machete und so weiter und sind dann durchs Land marodierend durchs Land gezogen. So ungefähr die Geschichte, wie ich gerade eben erzählt habe heute für die Kinder. Und so kam es, dass eines Tages plötzlich am Abend, so kurz vor Sonnenuntergang, kommt ein Polizeiauto angefahren und es sind drei Polizisten drin, die steigen aus und sagen, wo ist denn euer Chef hier? Gehen Sie zu diesem Arzt hin und sagen Sie ihm, passen Sie mal auf, müssen Sie warnen. Die Revolutionäre sind gerade hier in unserer Umgebung. Und wir haben jetzt Informationen bekommen, dass sie vorhaben, haben mitbekommen, dass sie im Hospital ist. Sie möchten dieses Hospital jetzt überfallen, und zwar heute Nacht noch. Aber wir drei Polizisten, wir können nicht hier bleiben, wir können euch nicht beschützen, wir sind bloß zu dritt, wir sind so 50 oder 80 Leute, gegen die haben wir gar keine Chance. Also ihr wisst Bescheid, tschüss, steckt rein ins Auto und fahren wieder weg. Was würdet ihr jetzt machen? Ist echt passiert, ja. Dann hat der Arzt gesagt, 50 bis 80 Leute, und junge Leute mit Pistolen, Maschinengewehren, Granaten und so weiter. Und das waren Leute, die, wenn sie das haben wollten, wo haben sie es genommen? Wer sich ihnen widersetzte, wurde erschossen automatisch. Gab es keine Diskussion. Und er wusste, was es bedeutet, wenn es so revolutionäre Revolutionen machen bei uns im Krankenhaus. Also rief er die leitende Krankenschwester und den Elektriker und alle wichtigen Leute des Hauses zusammen. Zu fünf waren sie dann. Gingen in das Haupthaus, die Straße geht das Haus, die Hauptstraße geht richtig vor auf das Haupthaus zu mit einer Glastür. Hinter der Glastür haben sie sich hingesetzt und haben dann gesagt, okay, wir haben keine Chance gegen die Leute uns zu verteidigen, aber eine Chance haben wir. Wir können beten. Und dann haben sie sich hingesetzt, haben die ganze Nacht über Lieder gesungen, gebetet und Erfahrungen erzählt. Bis zum nächsten Morgen und am Morgen 6 Uhr, Sonne geht auf, ist nichts passiert. Das könnte man sagen, naja, nichts passiert, war Fehlalarm, war falsch, war Zufall oder sonst irgendwas. Vielleicht haben die Revolutionäre was anderes vorgehabt. Aber in den nächsten Tagen kamen die Patienten ins Krankenhaus und alle Patienten erzählten ihnen das Gleiche. Diese Revolutionärsgruppe hat sich aufgeteilt in vier Gruppen und die wollten um Mitternacht das Hospital überfallen, das haben sie echt vorgehabt. Und die vier Gruppen sind jetzt in der Nacht im Urwald dadurch zu dem Krankenhaus hingerannt. Zack. Und haben ausgemacht, der Erste, der dort ist, wirft eine Granate rein, dass es kracht, damit wir wissen, dass ihr da seid. Und dann schießt er mit der Pistole in die Luft und dann kommen die Leute schon raus, dann nehmen sie gefangen und plündern das ganze Hospital, hatten sie vorgehabt. So marschierten sie. Sie marschierten die ganze Nacht durch bis zum Morgen. Und als es hell wurde, Entschuldigung, mussten sie wieder umkehren, weil sie haben das Hospital nicht gefunden. Und da war ihnen bewusst, das war nicht normal. Und das ist für mich auch diese Blindheit dieser Soldaten hier, die den Elisa nicht erkannten und dann mitgegangen sind. Also Gott kann die Menschen blind machen auf eine Art und Weise, wie nur Gott es kann. Ich denke, wir alle wollen Helden sein, auch Kinder und Jugendliche wollen Helden sein. Am liebsten möchten sie mit Maschinengewehren und Pistolen durch die Gegend schießen. Und die ganzen Spiele, die so angeboten werden in den heutzutage in diesen Spieleshops, wenn man sie anschaut, sind zu 80-90% nur Kriegsspiele. Welche Bombe werfe ich auf wen? Wen schieße ich zuerst? Wen köpfe ich zuerst nächstes? Wie steuere ich mein Flugzeug, um die Bomben runterzuwerfen? Wen kille ich und so weiter? Müsst ihr euch mal anschauen, die Filmchen. Die Werbungsfilme, werdet ihr erschrecken, wie das funktioniert, wie brutal das ist. Und es sind aber alles Krieger und die Leute haben alle Helden und dahinter kriegt ihr Punkte dafür. Und je mehr Punkte ihr bekommt, die amerikanische Armee zum Beispiel bietet solche Filme auch an, könnt ihr runterladen, wenn ihr euch anmeldet bei der amerikanischen Armee. Und dann könnt ihr eben Leute abschießen, wenn ihr dann so und so viel 1000 Punkte habt, euch bei der Armee bewerbt. Wenn sie euch fragen, habt ihr das Spiel gemacht? Ja, ich habe 50.000 Punkte zusammen, wird er sofort genommen. Das sind Desensibilisierungsgeschichten. Man wird desensibilisiert, um Leute umzubringen. Das ist die eine Seite der Krieger, die mit Bomben, Granaten, Pistolen und so rumlaufen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Krieger, wie dieser Arzt und seine Leute, nämlich Krieger des Gebetes. Und die sind ausgerüstet auch mit Waffen, mit den Waffen Gottes. Wo haben wir die Waffenrüstung Gottes in der Bibel stehen? Ich höre was? Ja, Epheser 6, Vers 11 bis 18. Da sagt uns der Apostel Paulus, damit sagt uns Gott, zieht doch die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen, Hinterhelde des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf, wir haben einen Kampf, ob wir wollen oder nicht, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltenbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand tun könnt, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens und bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, und mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und mit diesen Waffen kann man als Gebetskrieger alle Waffen dieser Welt schlagen. Und wir sehen dann weiter, wie es geht. Vers 19 und 20, 2. Könige 6. Elisa geht dann hin zu den Soldaten, zu den Offizieren vorne und sagt, Leute, das ist nicht der Weg, den er geht. Ich führe euch mal einen anderen Weg. Folgt mir mal nach, ich will euch mal zeigen. Und ich führe euch auch zu dem Mann, den er sucht. Und er führte sie nach Samaria, also in die Stadt rein. Und wenn sie in Samaria reinkamen, und die Stadtmauer außenrum, die Soldaten sind da, geschah es, als sie reinkamen, sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen, und siehe, sie waren mitten in Samaria. Man muss sich schon vorstellen, kommt die Gruppe von Soldaten an, so 40, 50 Leute, und außenrum plötzlich die Armee des Königs von Samaria. Sie waren richtig umzingelt und merkten, oh, wir sind hier gefangen. Wir können also merken daran, dass sie eine geistliche Blindheit gehabt hatten und keine physiologische. Und wenn wir die Waffenrüstung Gottes ergreifen, dann wird Satan auch erschrecken und wird aus dem Feindesland fliehen wollen. Er merkt dann plötzlich, hier bin ich im Feindesland, hier komme ich nicht weiter. Und der König von Israel sieht das Ganze, freut sich, hat er nicht mitgekämpft und sagte, soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und deinem Bogen gefangen genommen hast? Setz ihnen doch lieber Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken. Und dann lass sie zu ihrem Herrn zurückziehen. Also Elisa empfiehlt hier das Prinzip Jesus in die Tat umzusetzen. In Sprüche 25, Vers 21, 22 oder Römer 12, Vers 20 heißt es ja, wenn deinen Feind hungert, dann speise ihn. Und wenn er dürstet, gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und Vers 23 heißt dann, 2. Könige 6, 23, und er richtete ein großes Festmahl aus für sie alle, und sie aßen und tranken. Also die Soldaten sind jetzt erschrocken, oh, wir werden jetzt erschlagen, dann kriegen sie Essen vor und trinken, können richtig Festessen da haben. Und die Streifscharen Aarons kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Also wenn wir es schaffen, den Menschen, die wir als Feinde betrachten, freundlich zu begegnen und falls möglich, soweit es an euch ist, schließt Frieden mit ihnen, heißt es ja so schön, dann kommen keine bösen Pfeile mehr in unser Leben. Und daher heißt es auch im Wort Gottes, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das wünsche ich mir und euch, dass wir den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, in unser Herz kommen soll, und wir sollten Gott bitten, dass er uns bewahrt mit diesen seinen Frieden.